Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Hallo und herzlich willkommen zu Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen das Gespräch heute zu zweit. Steffen Range, Chefredakteur der Deutschen Handwerkszeitung, und ich sind hier heute vor Ort in Berlin. Und wir sind zu Besuch hier bei der Handwerkskammer in Berlin. Erstmal hallo Steffen.
Hallo Peter.
Und hier geht es heute gleich um das Kfz-Handwerk, um den Lehrlingsmangel und die Rolle der Frauen im Handwerk. Wir sind zu Gast bei Carola Zart. Carola Zart ist seit 2019 Präsidentin der Handwerkskammer Berlin, als erste Frau in der 125-jährigen Geschichte der Kammer. Die Kfz-Unternehmerin führt in dritter Generation einen Familienbetrieb in Charlottenburg. Sie sagt selbst von sich, zwei Punkte liegen mir besonders am Herzen: junge Leute für das Handwerk zu begeistern und Fachkräfte zu gewinnen bzw. zu halten. Ja, und darüber wollen wir uns jetzt mal gleich eben unterhalten. Hallo Frau Zart.
Ja, herzlich willkommen hier in Berlin bei uns.
Steigen wir gleich ein. Sie wurden ja gerade, wie lange ist es her, einstimmig wiedergewählt?
Genau, im Mai letzten Jahres einstimmig wiedergewählt, habe mich darüber auch sehr gefreut, weil das Handwerk ja immer gleichzeitig auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitvertritt.
Und Sie sind jetzt ja quasi in der zweiten Amtszeit Präsidentin der Handwerkskammer in Berlin. Was war jetzt die größte Herausforderung, seitdem Sie Präsidentin sind?
Ich hatte das Pech oder auch das Glück, dass ich 2019 Präsidentin geworden bin. Und dann haben wir ja, wie wir alle wissen, im Februar 2020 dann sofort die Corona-Pandemie gehabt. Und da musste ich tatsächlich sehr viel auf das Thema Videokonferenzen, auf das Thema Digitalität umsteigen. Ne? Das B2B klappte halt nicht mehr. Wir konnten nicht mehr so wirklich beieinander sein. Das war eine Herausforderung, aber es hat einen ja auch gestärkt. Und ich glaube, das Handwerk allgemein auch gestärkt.
Ein Problem, eine Herausforderung, eben eine zusätzliche Herausforderung hat das Handwerk sicherlich, und ich habe das Thema schon in der Einleitung genannt gehabt, bei dem Thema des Fachkräftemangels. Wie stark spüren Sie das selbst als Unternehmerin auch?
Ja, also ich spreche ungerne von Mangel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich spreche lieber von Fachkräftebedarf, weil wenn wir drei uns jetzt hier mal in die Augen schauen und wir würden mal darüber reden, wollen wir denn irgendwo hingehen, wo ein Mangel herrscht? Nicht jeder von uns möchte das, also wahrscheinlich keiner möchte das von uns. Und insofern geht mir das Thema eigentlich lieber in den Bereich Fachkräftebedarf. Und das können wir meines Erachtens nach selber steuern.
Zum Beispiel wie?
Ja, wir müssen ausbilden, ausbilden, ausbilden. Ich in meinem Unternehmen, ich selbst bilde seit jetzt ganz knapp 40 Jahren, darf man gar nicht so, nee, 30 Jahren, 30 Jahren, wir wollen es nicht übertreiben, seit über 30 Jahren aus, aber bei uns in der Firma, wir sind dieses Jahr 95 Jahre alt geworden, gilt von jeher, dass wir ausbilden. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch wenig Verständnis dafür, wenn ich auf Kollegen treffe oder Kolleginnen treffe, die mir sagen, Ausbildung, dafür habe ich keine Nerven mehr. Ich glaube, wir haben keine Alternative zur Ausbildung.
Ein Thema ist Ihnen in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Sie sprechen sich gegen den Akademisierungswahn aus. Sie machen sich also für die Gleichwertigkeit von Ausbildung und akademischem Lebenslauf stark. Wie kommt das Handwerk denn hier voran?
Ja, also nicht so gut, wie ich mir das vorstellen würde. Ich war 2015 oder 16 muss es gewesen sein, bei uns hier in Berlin bei einer Meisterfeier. Da hatten wir das Glück, dass Nina Rümelin aufgetreten ist als Gastredner. Und der hat 2014 das Buch herausgebracht, Der Akademisierungswahn. Und es ist tatsächlich so, dass alles, was man in diesem Buch lesen kann, eins zu eins ja das ist, was uns heute im Grunde genommen überrannt hat. Aber letztendlich überrannt hat es uns eigentlich nicht, wenn man überlegt, was ich gerade gesagt habe. 2014 ist dieses Buch erschienen. Wir haben tatsächlich ein großes Problem, dass immer noch sehr, sehr viele Menschen der Ansicht sind, dass man nur mit einem Studium glücklich werden kann in diesem Leben. Und ich glaube, wenn man mit jungen Handwerkerinnen und Handwerkern spricht, auch wenn man unsere Imagekampagne anschaut, dann weiß man, dass das nicht alles ist, was man im Leben erreichen kann, ein abgeschlossenes Studium.
Das Image des Handwerks hat sich ja schon etwas verbessert. Sie haben auf die Imagekampagne abgestellt, gerade laufen wieder Kinospots. Trägt das Früchte?
Also ich hoffe doch sehr, ja. Also ich bin seit 15 Jahren im Arbeitskreis Imagekampagne beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Und ich muss sagen, alle Kampagnenläufe, es waren bis jetzt 3, die sind wirklich, haben immer wieder einen Schritt den Berg hinaufgeführt. Und es ist wirklich ein Wandel spürbar, aber nicht in der Größe, wie wir ihn bräuchten.
Sie haben sich auch immer für die Integration von Flüchtlingen eingesetzt. Ich habe in der letzten Zeit das Gefühl, ja, dass bei dem Thema etwas die Luft raus ist, oder lassen Sie mich härter sagen, die Euphorie ist etwas verflogen. Wie bewerten Sie das?
Also wir haben hier 2015 in Berlin das Projekt Arrivo gemeinsam mit der Senatsverwaltung ins Leben gerufen, was es auch noch immer bis zum heutigen Tage gibt, wo Handwerksbetriebe auch beraten werden in der Frage, wie man Integrierung oder Integration bei geflüchteten Menschen hinbekommt, wie man geflüchtete Menschen in den Ausbildungsberuf reinbekommt und so weiter. Und ich sage mal auch ganz ehrlich, auch hier haben wir keine Alternative. Wir wollen diese jungen Menschen, wir wollen die Menschen, die zu uns kommen, in die Arbeit bringen. Ich glaube bloß, dass die Politik da deutlich schneller werden muss, dass einfach an der Stelle den Betrieben sehr, sehr viele Hürden in den Weg gelegt werden. Und wir brauchen natürlich eins ganz klar, wir brauchen unglaublich viele gute, was soll ich jetzt sagen, Deutschlehrer oder Deutschlehrerin. Wir brauchen auf jeden Fall gute Kurse, um die Menschen einfach mit einem Mindestmaß an Deutsch auszustatten, denn wir alle wissen, und das brauche ich Ihnen beiden auch nicht zu sagen, dass eine Ausbildung im Handwerk jetzt auch nicht ganz einfach ist.
Die Wirtschaft in Berlin, aber auch in anderen Metropolen wie München, Hamburg, Frankfurt, klagt über Gewerbeflächenmangel. Wie stark sind Handwerksbetriebe durch die Verdrängung aus den Innenstädten bedroht?
Also hier in Berlin sehr stark. Das braucht man gar nicht beschönigen. Es geht ja bei uns auch hier in Berlin tatsächlich darum, dass jeder, der hier aus dem Kammerbezirk Berlin rausgeht, ja automatisch im Kammerbezirk Brandenburg, also bei einer der 3 Kammern dann landet. Und wir haben tatsächlich hier eine sehr starke Verdrängung in Berlin. Wir haben aktuell knapp 30.000 Betriebe. Und als der neue Senat vor 1,5 Jahren hier seine Arbeit angefangen hat, bin ich bei dem Senator für Stadtentwicklung ins Büro gegangen und habe zur Begrüßung gesagt, ich möchte nicht in einigen Jahren Kammerpräsidentin von 20.000 statt 30.000 Betrieben in Berlin sein. Es ist ein ganz, ganz großes Thema. Gewerbeflächen, wir sind jetzt im Moment dabei, über das Thema Gewerbehöfe wieder sehr stark mit dem Berliner Senat hier zu sprechen. Ganz wichtiges Thema, aber es geht natürlich nicht schnell genug. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass auch hier so ein bisschen das Thema Wertschätzung ein Thema ist. Denn die Nachbarn, die rechts und links von einem Betrieb, der vielleicht seit Jahrzehnten am Standort schon ist, eingezogen sind, denen fällt dann erst auf, dass ein Betrieb manchmal vielleicht ein bisschen lauter sein könnte. Habe ich am eigenen Leibe erfahren. Auch bei uns im Betrieb ist das ein Thema und hat zur Änderung der Öffnungszeiten geführt.
Und Handwerker finden keine Parkplätze mehr in der Innenstadt, oder?
Richtig. Also wir haben hier zunehmend das Problem, dass in einigen Bezirken, wo auch Parken immer mehr zum Aufregerthema wird, würde ich es jetzt mal nett umschreiben, die Betriebe uns auch ganz klar signalisieren, dass sie keine Aufträge mehr annehmen. Dass sie wirklich in einigen Bezirken hier nicht mehr bereit sind, Aufträge anzunehmen, weil sie A, eine sehr lange Anfahrt haben, wenn sie denn von weiter weg kommen, also aus den Randgebieten von Berlin, aber dass sie auch vor Ort eben keine Parkplätze mehr finden. Wir bekommen dann Anfragen von der Bezirksverwaltung, von Wirtschaftsverwaltung aus den Bezirken, die dann bei uns sagen, Anwohnerinnen und Anwohner beschweren sich, dass sie keine Handwerker mehr bekommen. Und das ist auch genau ein Thema. Mich hat neulich jemand angesprochen, ein Journalist angesprochen und sagte, dann hat das Handwerk ein Problem. Und ich habe geantwortet, nein, nicht das Handwerk hat ein Problem. Wir haben als Anwohnerinnen und Anwohner, als Gesellschaft haben wir ein Problem, wenn das Handwerk in den Kiezen nicht mehr vor Ort ist. Und es ist nicht das Problem des Handwerks, es ist das Problem einer ganzen Stadtgesellschaft.
Gibt es denn jetzt Ideen, wie man das lösen kann? Ich meine, Platz ist das eine, das andere ist Erlaubnis zu geben, oder?
Absolut. Wir sind tatsächlich, haben wir hier in Berlin ein sogenanntes Aktionsprogramm Handwerk, das wir alle 3 Jahre mit dem Berliner Senat vereinbaren. Und da sind 20 Punkte drin, wo man sich nicht nur in die Augen schaut und schön Wetter miteinander macht, sondern wo man wirklich konkret 3 Jahre lang an diesen Punkten arbeitet, in der Verwaltung und in der Handwerkskammer. Und einer der ganz wesentlichen und entscheidenden Punkte ist das Handwerkerparken in der Stadt. Und zwar auch für kleine Aufträge. Wir reden jetzt gar nicht von der großen Baustelle, die über ein halbes Jahr oder was dauert. Da sind sowieso andere Verfahren notwendig. Aber es geht auch um, ich sag mal, im wahrsten Sinne um eine Rohrreinigung. Es geht auch darum, dass an der einen oder anderen Stelle mal das Parkett in Ordnung gebracht werden muss oder was auch immer. Also auch um kleinere, zeitlich überschaubare Aufträge.
Ja, manchmal eilt es ja auch. Ich möchte ja nicht im Kalten sitzen, ich möchte ja wieder eine Heizung haben, die funktioniert. Dann muss ich ja relativ schnell zumindest irgendwo so eine Fläche zur Verfügung stellen.
Absolut. Da sind wir gerade dran, dass wir uns da mit dem Senat ganz klar zusammensetzen und dieses Thema angehen. Und wir sind da auf einem guten Weg. Und ich hoffe, dass wir da auch sehr zeitnah eine Lösung hinbekommen, indem wir nicht nur Handwerkerparkausweis haben, sondern auch tatsächlich dann dazu die ausgewiesenen Flächen. Ähnlich wie beim Lieferzonenthema. Also dass wir sagen, eine Lieferzone, die gleichzeitig auch das Thema Handwerkerparken umfasst.
Anderes Thema, aber eines, mit dem Sie sich schon sehr lange beschäftigen. Sie engagieren sich nämlich schon seit Jahrzehnten für Frauen im Handwerk. Sie haben 1991 ja den Verein Unternehmerfrauen im Handwerk ja mitbegründet. Wir haben zumindest hier in Berlin und sind dort ja auch Ehrenvorsitzende. Was würden Sie sagen, wie weit haben es Frauen im Handwerk heute leichter als Anfang vielleicht der 90er Jahre?
Ja, ich glaube schon, dass Frauen im Handwerk das einfacher haben. Dass gerade das Thema Netzwerk, was es ja, glaube ich, in den 90ern so zumindest noch nicht gab, dass das Thema Netzwerken ein ganz wesentlicher Punkt ist, um miteinander Dinge eben nach vorn zu treiben. Aber es gibt auch immer noch Hürden. Und eine der Hürden ist tatsächlich auch, junge Frauen fürs Handwerk zu begeistern. Wir haben nicht nur das Problem, dass wir allgemein diesen Akademisierungswahn haben, sondern dass wir auch wirklich uns schwer damit tun, junge Frauen fürs Handwerk zu begeistern. Die nachher im Handwerk gelandet sind, die müssen wir nicht mehr begeistern. Aber es ist schon erstmal, der erste Schritt ist schon nicht ganz einfach.
Meinen Sie damit einfach, sich an Berufe ranzuwagen, die vielleicht auf den ersten Blick, wo man sagen würde, das ist vielleicht nichts für eine Frau, aus welchem Grund man das auch immer sagt?
Ja, das glaube ich. Und da gilt für mich, das ist für mich der wichtigste Punkt, es geht Vorbilder, Vorbilder, Vorbilder. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, für mich war ein Vorbild, der Name ist, glaube ich, auch über Berlin, weit über Berlin bekannt, Heidi Hetzer. Heidi Hetzer, die ja auch hier in Berlin ein Autohaus hatte, aber ihrerseits aber auch, ich glaube, Rennfahrerin war. Und das war für mich ein Vorbild, wo ich gesagt habe, wenn diese Frau das geschafft hat, im Kfz-Handwerk gut unterwegs zu sein, dann schaffst du das auch. Und solche Vorbilder braucht es und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und davon brauchen wir viel, viel mehr und wir müssen diese Vorbilder sichtbar machen. Das versuchen wir in der Image-Kampagne, das versuchen wir bei den Unternehmerfrauen und in vielen anderen Netzwerkbereichen, sodass wir wirklich auch junge Frauen, auch bei den Junioren des Handwerks, versuchen wir auch junge Frauen nach vorne zu stellen und wie gesagt bei den Frauen im Handwerk, genauso. Also es braucht Vorbilder und Netzwerken.
Mich würde interessieren, wie das bei Ihnen war früher. Der Betrieb wurde von Ihrem Großvater gegründet, ein Kfz-Betrieb. Ihr Vater hat ihn dann fortgeführt und dann tat sich die Frage auf, wer übernimmt. Und soweit ich informiert sind, sind Sie 2 Schwestern. Und dann kommt sicherlich die Frage auf, ja, können wir das? Ist das so? Ist das ein Thema? Ist das angesagt? Gibt es da irgendwelche Hürden, die zu nehmen sind? Oder war für Sie klar, nee, das mache ich auf jeden Fall? War das von Anfang an klar?
Ich habe mit 14 ein Praktikum gemacht bei uns im Betrieb und da war mir tatsächlich klar, ich will das machen, ich will diesen Betrieb übernehmen, aber ich bin tatsächlich keine Kfz-Meisterin. Ich habe auch nie in der Werkstatt gearbeitet. Mich hat tatsächlich immer dieser Kontakt mit dem Kunden sehr fasziniert. Aber ich fand es auch selbstverständlich, den Betrieb zu übernehmen. Und in der Zeit, wenn Sie so danach fragen, ist es tatsächlich oftmals natürlich so gewesen, dass man im Laden steht und oder in der Kundendienstannahme steht und ein Fahrzeug annimmt. Und dann gucken die Leute so über den Kopf hinweg und sagen, wo ist denn jetzt hier der Meister, wo ist denn hier der Inhaber? Aber das, da reden wir wirklich von den 80er Jahren, in denen ich im Betrieb angefangen habe. Und ja, also Gott sei Dank, mir passiert das jetzt nicht mehr.
Was würden Sie denn jetzt jungen Frauen zurufen, die sich überlegen, ins Handwerk zu gehen und eben auch vielleicht Berufe vor Augen haben, wo man sagt, das ist auf den ersten Blick jetzt bisher nicht so typisch gewesen. Was würden Sie denn zurufen, was würden Sie sich wünschen, wie die jetzt agieren?
Ja, also ich sag mal, einfach machen oder einfach ausprobieren. Die Image-Kampagne hat ja einen neuen Slogan, den wir ab dieses Jahr verwenden. Wir können alles, was kommt. Und warum denn nicht mal einfach ausprobieren? Ich meine, heutzutage haben wir doch nicht mehr die Situation, dass man auch nicht nochmal vom Weg abweichen kann oder nochmal was anderes machen. Wir merken es ja schon an der Stelle, dass wir auch im Handwerk immer mehr Studienabbrecher fürs Handwerk eben auch begeistern können. Und insofern, es ist doch nicht so, dass ein Beruf jetzt mittlerweile in dieser Zeit, in der wir leben, in Stein gemeißelt ist. Auch wenn ich glaube, dass die Scheinmetze jetzt sagen würden, das wäre gut, wenn es so wäre. Aber es ist einfach doch, wir können doch viel ausprobieren und vielleicht muss man sich einfach mal trauen. Wir haben hier in Berlin in dieser Thematik, die ich vorhin erwähnt habe, Aktionsprogramm Handwerk, auch einen Meisterbonus vom Senat. Und da gibt es eine ganz bestimmte Klausel mit in diesem Meisterbonus. Also es gibt hier in Berlin 5.000 Euro bei einer bestandenen Meisterprüfung, ohne dass man sich selbstständig machen muss oder so. Es gibt sie für die bestandene Meisterprüfung für Landeskinder. Und wenn man als Frau in einem, ich sag mal, untypischen Frauenberuf oder typischen Männerberuf, wie immer man es formulieren will, wie es heute noch dargestellt wird, seine Meisterin macht, dann gibt es 1.000 Euro mehr. Und soll nur ein kleiner Anreiz sein, aber ich sag mal, daraus sieht man schon, dass offensichtlich auch die Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey der Meinung ist, dass Frauen alles können. Und insofern sollten wir uns doch auch mal trauen, alles zu können.
Das heißt, es gibt eine Liste dieser Berufe, die ist erstellt worden?
Es gibt wohl eine Liste, ich kann Ihnen das nicht genau sagen, tatsächlicherweise. Also ich vermute mal, dass Kfz oder Bau oder was auch immer auch dazu gehört. Aber es sind diese frauenuntypischen Berufe, die, wie man so schön sagt. Und ja, und da gibt es eben diesen Sonderbonus noch obendrauf.
Ja, mich würde auch interessieren, wie es damals war. Wie sind Sie zu den Unternehmerfrauen des Handwerks gekommen? Ich glaube, da gibt es eine kleine Geschichte.
Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe das Handwerkmagazin gelesen und da war ein Bericht drin über die UFH. Und dann habe ich gesehen, dass es da einen Kontakt drin gab in dieser Story. Und da ging es, glaube ich, zum Landesgewerbeamt Karlsruhe. Und man hat mich dann telefonisch so weitergestellt, bis ich bei demjenigen gelandet bin, der sehr an der Gründung der UFH in den Landeskreisen so beteiligt war. Und dann habe ich den gefragt, ja, wo kann ich mich denn in Berlin hinwenden? Und dann sagt er zu mir, ja, in Berlin, da gibt es sowas leider nicht. Aber ich bin nächste Woche in Berlin. Lassen Sie uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Fragen Sie nicht, wie ich aus dem Café wieder rausgekommen bin. Sie können sich wahrscheinlich schon denken. Ich hatte den Auftrag, in Berlin den Arbeitskreis der Unternehmerfrauen im Handwerk zu gründen. Das habe ich dann 1991 mit einigen Mitstreiterinnen gemacht und witzigerweise war das damals tatsächlich noch relativ ungewöhnlich, dass sowohl ich als auch eine zweite Dame bei mir aus dem Vorstand beides Unternehmerinnen waren. Und insofern haben wir hier in Berlin immer so ein bisschen auch eine andere Rolle gehabt an der Stelle. Was aber besonders schön, und das würde ich noch gerne loswerden, war, wir reden von 1991. Das war ganz kurz nach der Maueröffnung. Und wir haben diesen Arbeitskreis hier in Berlin gegründet und für mich als ehemalige Westberlinerin war eine der schönsten Erlebnisse, dass dieser Arbeitskreis die Frauen aus Ost und West verbunden hat und wir als, also ich als Unternehmerin jetzt nicht direkt, aber dass viele meiner Arbeitskreisfrauen aus dem ehemaligen Westteil unglaublich von den Ostfrauen lernen konnten. Weil zu der Zeit tatsächlich die Ostfrauen, was das Thema Beruflichkeit, sehr viel stärker unterwegs waren. Und darauf bin ich immer noch sehr stolz, dass dieser Arbeitskreis eine unglaublich tolle Zusammenführung von Ost und West gewesen ist und man sehr, sehr viel von den Frauen lernen konnte.
Im Sinne jetzt, sich zu organisieren, das gab es ja auch eine sehr gute Ausstattung, was die Kinderbetreuung anging. Vielleicht haben Sie ganz konkrete Beispiele lernen können. Da ist es dann auch das Selbstverständnis, Beruf und Familie zu vereinbaren? Oder was meinen Sie genau?
Ja, tatsächlich, das Selbstverständnis, es war zu der Zeit, obwohl man jetzt rückblickend denkt, so lange ist es doch noch gar nicht her, tatsächlich schon noch mal ganz anders, wie die Frauen im Osten mit dem Thema Berufe umgegangen sind und dass sie eben Vollzeit tätig waren. Und das war jetzt tatsächlich im Westteil der Stadt an der einen oder anderen Stelle noch nicht unbedingt so angekommen. Und insofern war das wunderbar, diese Vorbilder oder Beispiele eben zu haben. Und da sind wir wieder beim Thema, es braucht die Vorbilder, es braucht das Netzwerk.
Das, was die Unternehmerfrauen im Handwerk ja bieten. Das Ehrenamt ist Ihnen generell wichtig. Das war so ein bisschen, der Start ins Ehrenamt bei Ihnen? Kann man das so sagen? Weil ab da waren Sie dann, glaube ich, immer stärker im Ehrenamt dann engagiert. Wie wichtig ist Ihnen selbst das Ehrenamt?
Das Ehrenamt ist für mich unglaublich wichtig. Ich habe mal irgendwie komisch geantwortet bei einem Interview und da stand am nächsten Tag in der Zeitung, ich gehe Ehrenamt. Und der ganze Satz war eigentlich, andere gehen joggen, ich gehe Ehrenamt. Weil für mich, mich hat jemand gefragt, was machen Sie denn so in Ihrer Freizeit? Ja, was mache ich denn? Ich mache Ehrenamt im Handwerk. Und das war so, war der Titel dann in der Zeitung. Aber das Witzige ist, es ist einfach so, dass Ehrenamt im Handwerk bedeutet für mich einfach, eine Einstellung, die für mich im Leben unglaublich wichtig geworden ist.
Was würden Sie jemandem sagen, der jetzt gerade so überlegt, sich zu engagieren im Ehrenamt im Handwerk? Das kann ja zum Beispiel sein als Sachverständiger, als ehrenamtlicher Prüfer, was auch immer. Was gibt es demjenigen, derjenigen?
Man wächst. Man wächst unglaublich mit seiner Aufgabe. Also ich glaube, wer der Ansicht ist, dass er im Ehrenamt irgendwie finanziell einen Ausgleich findet oder so, der sollte es lassen. Ehrenamt im Handwerk bedeutet, sich einzubringen, aber aus der Situation eben auch unglaublich viel für einen selbst zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube auch, dass ich hier nicht sitzen würde mit Ihnen gemeinsam als Präsidentin der Handwerkskammer Berlin, wenn mich das Ehrenamt nicht so geprägt hätte und ich mich nicht so hätte weiterentwickeln können. Denn Sie haben es vorhin angesprochen, tatsächlich ist dieser Weg seit 1991 nie abgebrochen. Er ging dann eben über meinen Vorgänger, der mich gefragt hat, ob ich in die Vollversammlung will, bis hin zu der Tatsache, dass ich dann in den Vorstand der Handwerkskammer kam. So ging der Weg eben immer weiter und das hat mich schon sehr geprägt. Und es hat mich mit unglaublich vielen tollen Menschen zusammengeführt, Handwerkerinnen und Handwerker, mit denen man gemeinsam ganz tolle Dinge erreichen kann. Und es bringt mir auch persönlich sehr, sehr viel Mehrwert.
Vielen Dank erstmal bis hierher. Wir kommen jetzt noch zu einem Blog mit ein paar persönlichen Fragen, wobei die erste ist so ein bisschen eine Brücke, denn Sie sind Chefin. Sie sind Chefin, Sie sind hier Präsidentin, Sie sind in dem Betrieb zu Hause ja auch in einer solchen Rolle. Wie würden Sie Ihren Führungsstil bezeichnen?
Also ich glaube, der Führungsstil von Frauen ist grundsätzlich eben ein Frauenführungsstil. Bei mir, irgendeiner muss am Ende des Tages eine Entscheidung treffen und die treffe ich auch. Aber es ist tatsächlich so, dass ich alle vorher auch anhöre. Also es ist mir schon wichtig, die Meinung meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Meinung meiner Auszubildenden zu hören. Und ich hinterfrage auch genau selbst wenn sie manchmal nicht antworten wollen oder man ihnen alles aus der Nase ziehen muss, dann frage ich schon sehr stark danach. Und also wir sind ja nun schon etwas stärker. Also ich hatte zwar auch mal weibliche Auszubildende und weibliche Mitarbeiterinnen in der Werkstatt, aber momentan eben eher Männer. Und es ist schon wichtig, und das ist ein anderer Führungsstil, den Frauen haben, aber mir ist schon sehr, sehr wichtig, dass man alle mitnimmt. Ich glaube, das geht auch nicht anders heutzutage im Handwerk.
Würden Sie sagen, dass es für Sie als Frau schwieriger war, sich in der Kfz-Branche da, kann man sagen, zu behaupten?
Im Betrieb glaube ich nicht, weil ich hatte einen Vater, der vom ersten Tage an mich geglaubt hat. Und das hat es mir einfacher gemacht, wobei man muss auch sagen, dass mein Vater ist, da war ich 28, ist sehr früh verstorben mit 60 Jahren. Und da musste ich natürlich sehr, sehr schnell die komplette Verantwortung übernehmen. Und da gab es zu der Zeit natürlich auch Mitarbeiter, die über Jahrzehnte schon im Betrieb sind. Und sowas führt auch am Anfang zu Schwierigkeiten. Ja, das ist dann so auch da, aber auch auf diesem Weg wächst man und das gehört alles dazu. Man wird davon geprägt und aber man lernt auch, es gibt eben gute und schlechte Situationen, aber man merkt auch dann, was Treue ist. Man merkt auch, welche Mitarbeiter treu sind und welche ganz besonders am Betrieb, an der Handwerksfamilie, an der Betriebsfamilie hängen. Und das eine sind gute und das andere sind schlechte Erfahrungen, aber allgemein denke ich mal, ist es gut, wie es ist.
Wir versuchen uns mal in die Vergangenheit zurückzuversetzen. Ihr Großvater, der kannte noch Robert Bosch persönlich. Eine Frage, die man sich mal stellen könnte, wäre jetzt, was würde er wohl heute zu der Digitalisierung im Kfz-Handwerk sagen, wenn er das jetzt alles heute erleben würde, was da alles passiert ist?
Also was mein Großvater dazu sagen würde, kann ich Ihnen gar nicht so beantworten, aber ich glaube, Robert Bosch wäre begeistert. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen.
Wie sehen Sie es?
Also wir benötigen oder wir brauchen die Digitalisierung. Wir haben hier vor, ich glaube, ein, zwei Wochen bei uns im Bildungszentrum hier auf der anderen Straßenseite gerade das Thema Cobots und Exoskelette als Veranstaltung gehabt und der Zulauf war toll. Wir haben unglaublich viele interessierte Betriebe gehabt, die sich das anschauen und die Digitalisierung wird zumindest im Handwerk keine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen vertreiben, sondern der Kollege Kobots wird Seite an Seite mit uns arbeiten. So wird der Weg sein und ich glaube, das muss man einfach auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr gut klar machen, indem man sie mitnimmt auf diesem Weg und indem man ihre Neugierde eben auch weckt. Und ich glaube, bei den Jüngeren hat man da auch gar keine Probleme und bei den Älteren muss man eben ein bisschen hartnäckiger sein, dann wird es auch klappen. Und insofern werden wir dann eben den Kollegen Kobots mit am Frühstückstisch sitzen haben.
Jetzt wirklich zum Schluss haben wir noch so ein paar ganz kompakte Fragen, und wo ich aber auch darum bitte, dass Sie die sehr kompakt beantworten. Die erste Frage, die stellen wir allen unseren Interviewgästen. Gibt es irgendjemanden, mit dem Sie gerne mal einen Tag oder eine Woche tauschen würden, seine Rolle einnehmen würden? Das muss nicht nur beruflich sein. Das kann auch Kunst sein, das kann Kultur sein, das kann Sport sein, das kann alles Mögliche sein. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das möchten Sie gerne mal einen Tag oder auch meinetwegen eine Woche einfach mal erleben, um nachvollziehen zu können, was derjenige da tut, was er empfindet, was er macht?
Dann würde ich sagen, ich hätte gerne mal mit Angela Merkel getauscht und hätte mal eine Woche miterlebt, was sie gemacht hat.
Was war die beste, wichtigste Entscheidung, die Sie bisher getroffen haben?
Dass ich den Betrieb meiner Familie übernommen habe und dass ich ihn bis heute weiterführe.
Und was war die schwierigste Entscheidung?
Die schwierigste Entscheidung ist, wenn man sich von Mitarbeitern trennen muss. Und man muss aber dann immer an das große Ganze und vor allem auch an die anderen Kollegen denken, an die Betriebsfamilie, und dann sind manche Entscheidungen nicht ganz einfach.
Nächste Frage wäre, was bedeutet für Sie Handwerk?
Handwerk ist meine Leidenschaft, mein halbes Leben und das, was mir eine Kollegin von mir würde sagen, was meine Herzensangelegenheit ist.
Und was ist für Sie Heimat?
Heimat ist, abends nach Hause zu kommen, nach einem anstrengenden Tag in der Firma und anschließend einen anstrengenden Abend im Ehrenamt und dann noch eine kleine Leuchte im Fenster zu sehen und zu wissen, jemand wartet zu Hause.
Haben Sie ein Vorbild?
Mein Vater war immer mein Vorbild.
Und was bedeutet Glück für Sie?
Glück bedeutet für mich Zufriedenheit, eine gesunde Familie und im Leben zufrieden zu sein und in dem, was man macht und tut.
Das passt schon zur letzten Frage. Haben Sie ein Lebensmotto?
Wir können alles, was kommt.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Frau Zart, und alles Gute. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.